Korrespondenten. Reporterleben in Singapur.
Boah, es ist so heiß.
Ja, das ist Asien.
Ich will Eis.
Ein Podcast von NDR Info.
Oh, ist das schön. Hallo, mein Name ist Lena Bodewein. Ich bin Korrespondentin in Singapur für die ARD, für den ARD-Hörfunk, zuständig für ganz Südostasien. Und ich höre gerade eine wunderschöne O-Ton-Collage ab. Eine Atmo-Aufnahme aus den Reisfeldern von Sidemen. Ich war ja vergangene Woche auf Bali und habe dort sehr viel recherchiert und sehr, sehr, sehr viel Material mitgebracht. Stunden und Aberstunden, die muss ich jetzt erstmal alle durchhören. Und das ist wirklich nett. Stellen Sie sich grüne Reisfelder vor, Bewässerungskanäle und darin springen nackte Kinder rum und werden Freitagnachmittag gewaschen. Ne? Vor dem Wochenende muss man mal sauber gemacht werden. Es ist quasi so wie früher, das muss ich Holger mal vorspielen. Sekunde, wusst ihr überhaupt? Der sollte jetzt eigentlich mit mir hier das Podcast oder den Podcast machen. Hey!
Hey, ja.
Ich denke, du arbeitest.
Ja, tue ich auch.
Das klingt mir jetzt nicht so.
Das ist Wahnsinn. Das ist ein... Warte mal, ich mach mal leise. Das ist ein Lied über Hugh Thompson. Das war ein Pilot in Vietnam und er hat 11 Kinder und Frauen gerettet bei diesem berüchtigten Massaker von My Lai, über das ich jetzt ein Feature mache gerade.
Das ist übrigens Holger Senzel, mit dem ich mir eine Korrespondentenstelle teile. Und er ist, glaube ich, gerade sehr in seinem Thema gefangen. Darum musst du vielleicht nochmal genau erklären. Also My Lai und Feature. Ja, was machst du?
Ja, ich bin sehr gepackt, weil es einfach ein Thema ist, das unter die Haut geht. Vor 50 Jahren, am 16. März, hat eine amerikanische Einheit im Vietnamkrieg ein Dorf überfallen und über 500 Leute, ja, kaltblütig ermordet, kann man sagen. Also das waren keine Soldaten, die hatten keine Waffen, das waren Frauen, Kinder, alte Männer. Und die sind da eingefallen und haben alle abgeschlachtet. Gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat einen großen Schock ausgelöst auch. Ich meine, die Amerikaner sind da hingekommen, um die Demokratie zu verteidigen und begehen dann Kriegsverbrechen. Jetzt habe ich mehrere Anfragen. Also ich mache eine Menge Sendungen, kurz 3 Minuten, 7 Minuten Sendung, einen Feature für das Forum bei NDR Info, ein Halbstunden-Feature. Du kannst dich erinnern, wir waren letztes Jahr da in My Lai und haben dort Augenzeugen gesprochen. Und das ist schon, ja, das sind Töne von Leuten, die sind schon schwer erträglich, auch die zu senden.
After the shooting was over, the soldiers went and were eating their lunch.
Da ist dieser Journalist, Seymour Hersh, der hat das aufgedeckt. Der erzählt, wie diese Einheit da, nachdem sie die Leute umgebracht hat, am Graben saß, wo die Leichen drin lagen und gegessen hat. Und ein 2-jähriger Junge kletterte da raus, der überlebt hat, blutbedeckt. Und der Leutnant sagte zu einem seiner Schützen, leg ihn um, weil die keine Zeugen haben wollten. Und der konnte das nicht und da hat er selbst zur Pistole gegriffen und hat den 2-jährigen Jungen erschossen.
Ran behind him and shot him.
Das ist ja, ich meine, ne, wie du sagtest, die wollten die Demokratie dahin bringen und es ist so entsetzlich. Ich meine, wir haben dann auch mit dieser einen Frau gesprochen, die überlebt hat, die genauso versteckt unter diesen Leichenbergen überlebt hat. Und es ist irgendwie so, als gäbe es da bei den Amerikanern überhaupt keine Guten, nichts Gutes.
Aber damit wollte ich anfangen. Ich wollte anfangen mit dieser alten Frau, die wir interviewt haben, die überlebt haben. Er lege darunter diese friedliche Atmo von diesem Dorf in My Lai. Und dann würde ich diese Musik anspielen von The Doors aus Apocalypse Now mit diesem Hubschrauber flappen. Und dann sagen, okay, in dem Moment, als die Hubschrauber am Horizont auftauchten, haben sich die Bewohner von My Lai noch nichts dabei gedacht, weil die Hubschrauber kamen öfter und die Soldaten durchsuchten alles. Aber dann begann das große Schlachten, oder vielleicht ein besseres Wort als Schlachten. Und da kommt jetzt dieses Lied von Hugh Thompson ins Spiel.
Hugh Thompson was a pilot, just like many more, fighting for old glory on a far-off foreign shore. He was on a...
Hugh Thompson jedenfalls, über den ich am Anfang gesprochen habe, das war ein Hubschrauberpilot, ein amerikanischer, der zufällig darüber flog, der gesehen hat, was passiert ist und dass sie auf Kinder geschossen hatten, zu Boden gegangen ist und die Bordkanonen seines Hubschraubers auf die eigenen Soldaten gerichtet hat und gesagt hat, ihr hört sofort auf, hier Frauen und Kinder zu ermorden oder ich werde das Feuer auf die eigenen Leute eröffnen. Die haben aufgehört und dann hat er immerhin noch 11 Leute gerettet und dieser Hugh Thompson, ja, das ist eigentlich der Held. Das ist so das kleine Licht, das es in all dieser Schwärze und Dunkelheit dort gab. Ich brauche deine Hilfe übrigens mal bei einem O-Ton, also einem Interviewton, von einem der Soldaten, die dabei waren. Der spricht ein ziemlich unverständliches Amerikanisch. Vielleicht kannst du mir da mal helfen.
Our captain Medina was telling us about we was going in.
Sagt er, unser Captain, der Captain hat ihnen befohlen, dass sie alles niederbrennen und alle umbringen, die sie treffen?
Women, children, babies, cows, cats, anything.
Frauen, Kinder, Babys, Kühe, Katzen. Das hat er alles aufgezählt. Darauf sollten sie alles schießen, alles was steht.
Das ist jetzt 50 Jahre her. Aber ja, das prägt halt dort auch, wir haben es ja gesehen in Vietnam, das prägt die Menschen auch heute. Also du triffst dort diesen alten Mann, was heißt alt, der ist Anfang 60, der war damals 11. Und er gesagt hat, die Amerikaner haben mich zwar verfehlt, aber ich habe bis heute ein riesengroßes Loch in meiner Seele. Ich bin mein Leben lang einsam geworden. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich habe es nie geschafft, eine eigene zu gründen. Und wenn du das dann so erlebst, was dort passiert ist, dass offenbar so eine amerikanische Einheit völlig ausgerastet ist, aufgeputscht und was dieser Krieg hinterlassen hat bis heute. Also welchen Schaden an der Seele von Menschen dieser Krieg, wenn du das heute noch erlebst, das ist es, glaube ich, was mich so jetzt auch so ein bisschen gepackt hat.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes vorspielen. Hör mal. Kinder, nackte Kinder spielen hier in den Reisfeldern, satte grüne Reisfelder an Berghängen. Wir sind im nordöstlichen Bali. Die Bauern haben ihre Feldarbeit beendet. Die Kinder werden gewaschen und zwar in diesen Bewässerungsgräben für die Reisfelder und springen da fröhlich kreischend rum. Und das ist eine derartige Idylle.
Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht immer mit der Atmo unterlegen. Ich sehe was anderes bei diesem Ton. Ich sehe Wassergräben zwischen Reisfeldern, vollgefüllt mit Leichen und Blut.
Okay, es ist jetzt nicht ganz die Idylle, die ich hervorrufen wollte. Ja, aber du bist halt total in dem Thema drin und ich bin jetzt gerade dabei, meine Bali-Töne durchzuhören. Das hatten auch Hörer gefragt, die uns geschrieben haben an podcast@ndr.de, wie arbeiten wir denn? Und das ist, glaube ich, schon einer der Vorteile an dieser Stelle, an dem Korrespondentenposten Südostasien, dass vieles, was hier so tagtäglich passiert, nicht unbedingt interessant für Deutschland ist und dass wir darum uns mit mehr Muße und Zeit und Recherchezeit auch Themen widmen können und eben auch längere Stücke darüber bearbeiten können und anbieten können, wie eben dann etwas zu 50 Jahre My Lai oder ich mache jetzt etwas über die Vulkane von Indonesien, der Mount Agung.
Oh
Gott, was Aktuelles. Das schmeißt dann alles über den Haufen.
Holger Senze?
Hi.
Ja, okay. Ja, kein Problem. Wenn ich nächste Woche nach Myanmar fahren kann, dann reicht mir das doch auch. Vielleicht oder übernächstes ist auch okay. Es ist jetzt nicht tagesaktuell. Steffi, wir machen gerade den Podcast, ne? Ja, mach das.
Alles klar.
Bis dann. Tschüss.
Schick sie doch nach Hause.
Habe ich gerade gemacht. Das war Steffi, unsere Assistentin. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich möchte nächste Woche nach Myanmar fahren. In Myanmar werden ja die Rohingya, also die muslimische Minderheit, verfolgt von den Buddhisten. Und es sind, ich glaube, 600.000 geflohen, 700.000 inzwischen nach Bangladesch geflohen. Ich möchte aber jetzt nicht mit den Flüchtlingen nur reden, sondern ich möchte gerne mit dem Mönch reden, der zum Hass aufruft. Also wir stellen uns ja immer vor, Buddhisten, das ist so diese Religion, die sind friedlich und gelassen und tolerant. In Myanmar sind sie das nicht. Dort sind es Buddhisten in diesen karmesinroten Gewändern, also die friedlichen, frommen Männer, die dort zum Hass aufrufen. Die sagen, tötet die Muslime, vertreibt sie. Und mit diesem Abt in dem Kloster möchte ich sprechen, was natürlich schwer ist, weil der ahnt natürlich, dass ich mich ihm kritisch nähern will. Also da müssen wir mal sehen, ob das klappt.
Ja, es ist wirklich so. Ne? Da werden Ansichten, die man vorher hatte, sobald man hier ist, auf der anderen Seite der Welt, werden diese Ansichten auch völlig verkehrt. Also Buddhismus als diese friedliche Religion. Genauso in Thailand die prügelnden Mönche, die Protzmönche, die buddhistischen, die mit dicken Karren durch die Gegend fahren oder Drogen schmuggeln. Ich glaube, auch in Myanmar wurde ein Mönch mit Millionen von Ecstasy-Tabletten erwischt. Also das ist alles nicht das, was man sich vorgestellt hat. Das ist aber auch interessant. Man lernt sehr viel und denkt auch sehr anders über Rituale und Dinge und Vorurteile nach.
Wir wollten aber unseren Hörern, die ja gefragt haben, wie wir so arbeiten, noch ein bisschen was erzählen. Das sind jetzt so langfristige Projekte. Das machen wir auch gerne zu Hause, weil man da mehr Ruhe hat. Und da haben wir gerade das Glück, dass aktuell nicht so viel los ist. Also Deutschland ist beschäftigt mit sich selbst, mit der CDU, mit der SPD, mit der Großen Koalition und mit den USA, mit Präsident Trump. Das kann sich aber, wie wir ja wissen, von einem auf den anderen Moment ändern.
Genau, sobald eine sogenannte Breaking News eintrifft.
Ereignislage, wie es bei uns heißt.
Zum Beispiel, wenn es einen Bombenanschlag gibt, wenn ein Vulkan ausbricht, wenn es einen Tsunami geben sollte.
Ich habe zum Beispiel diesen Flugzeugabsturz von Air Asia ja begleitet. Das ist dann so, da kommt die Meldung, Flugzeug abgestürzt in Deutschland über die Agenturen. Und es rufen sofort die Redaktionen an und sagen, mach uns was. Mach uns erstmal eine Nachrichtenminute, also einen Minutenbericht für die Nachrichten. Dann mach was Längeres und dann ist das eigentlich so, dass du ja im Minutentakt arbeitest. Also du machst morgens, mittags, abends langen Beitrag, kurzen Beitrag und zwischendurch hast du dann sogenannte Live-Korridore, wo du dann in 10-Minuten-Abständen live bei den einzelnen Sendern sprichst. Also dann, weiß ich nicht, 6.05 Uhr Bayerischer Rundfunk, 6.10 Uhr Deutschlandfunk, 6.20 Uhr Norddeutscher Rundfunk, WDR und so weiter. Der Anfang ist ja immer so, dass du denkst, boah, wie soll ich denn das alles schaffen? Kriege ich nie hin. Und dann am Ende, das dauert ja meistens so eine Woche etwa, dann wird es weniger, dann kommen die Bergungsarbeiten und wird der Flugschreiber gefunden und dann wird spekuliert, woran könnte es gelegen haben. Und das geht dann so weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann kommt so der Moment, wo man sagt, okay, es hat mit ein paar Abstrichen alles geklappt. Und dann schläft man ein, schlagartig, sobald das Adrenalin weg ist, ja.
Ja, wir haben natürlich den großen Vorteil. Ich meine, dieser Flugzeugabsturz war, als du hier zur Vertretung warst. Das heißt, du warst ja alleine. Aber jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, was wir ja auch schon manchmal gemacht haben bei Anschlägen in Thailand, dass wir uns Dinge geteilt haben. Einer von uns macht in solchen Lagen dann die Minutenberichte und auch die längeren Berichte und der andere kann die Live-Berichte machen, sodass man nämlich auch mal Zeit hat, etwas nachzuschlagen und auf die aktuelle Lage zu achten. Und was ist jetzt die neueste Entwicklung? Und das, wenn es so richtig drunter und drüber geht, ist das mal ganz gut, so eine Sekunde zum Durchatmen zu haben und sich organisieren und sammeln zu können.
Wir haben natürlich auch noch den ganz großen Vorteil, dass wir 7 Stunden Vorsprung haben durch die Zeitverschiebung. Und das war ja, du warst in New York, ich war in London, also ich meine New York ganz extrem. Da war es anders, auch von der aktuellen Anforderung. Da gab es weniger solche Hintergrundgeschichten, wie wir sie jetzt vor allem machen oder viel, sondern da gab es halt viel mehr so Aktualität.
Ja, auf jeden Fall. Dann klingelte dann eben gerade in New York wegen der Zeitverschiebung nachts um 2, um 3 das Telefon. Wir brauchen ganz schnell was jetzt hier für den Vormittag. Da ist doch Folgendes passiert. Flugzeug abgestürzt, Bank zusammengebrochen. Das war die Zeit der Finanzkrise, als eine Bank nach der anderen taumelte und noch eine Horrormeldung die Finanzwelt erschütterte. Und da ist es natürlich so. Dann springt man nachts auf, bing. Das innere Licht ist an und man sucht schnell Material, man wühlt sich durch die Agenturmeldungen und guckt, wen kann ich denn jetzt mal fragen nach einer Experteneinschätzung? Und dann hat man ganz schnell eine Minute zu machen und einen längeren Bericht und wenn gewünscht eben auch Live-Berichterstattung. Und
bei dir, lieber Mann, hat dir dann immer einen Kaffee gekocht, wenn das nachts irgendwie aufkommt.
Das hätte ich schon noch gesagt, du Schlaumeier, weil ich nämlich einen tollen Mann an meiner Seite habe, der dann auch nachts aufgesprungen ist. Weil er nämlich genau wusste, wie das Ganze läuft, hat er mir dann einen Kaffee gemacht und O-Töne rausgesucht. Das ist ein Traum. Er wusste nämlich deshalb auch so genau, wie das ist, weil er ja auch lange in London als Korrespondent war. Und da hast du natürlich auch noch ganz schön heftige Sachen mitgekriegt.
Ja, zum Beispiel die Bombenanschläge auf die Londoner U-Bahn mit 55 Toten. Und das hat sich damals ja nicht nur ein paar Tage hingezogen, sondern mehr als 2 Wochen. Dann wurde dieser arme Elektriker erschossen, weil sie ihn für einen Terroristen hielten und da habe ich, glaube ich, wirklich 2 Wochen so gut wie ohne Schlaf durchgearbeitet. Aber es war spannend. Es war wirklich eine spannende Zeit. Und es ist eine Stadt voller Verrückter und Exzentriker. Und ich meine, Singapur, das muss man ganz offen sagen, ist ja so geleckt und ordentlich, das ist nicht so der Humus für Verrückte hier.
Nee, das war in New York auch noch anders. Aber hier gibt es halt einfach keine Brutstätte für Subkultur alleine, finde ich.
Also ich habe ja auch erst gedacht, Asien, naja, was ich spannend finde an Asien und an unserer Berichterstattung hier, dass es so komplett anders ist. Ich meine, wenn du nach London gehst oder New York, das ist ja schon ähnlich, das ist Europa irgendwo oder europäisch geprägt, auch die USA. Na, jetzt vielleicht nicht mehr. Aber Asien ist von der Mentalität, vom Wetter, von der Temperatur, von den Menschen, den Farben, den Gerüchen, ist es so komplett anders. Ja? Und das ist spannend, das Fremde. Es ist so fremd und doch irgendwo auch ähnlich. Also man versteht sich ja mit den Leuten. Man findet ja sogar eine Humorebene. Also du kannst mit Menschen hier über dieselben Sachen lachen wie in Deutschland.
Ja, auch bei kleineren Kindern merkt man, Pipi-Kaka-Humor ist wirklich universell.
Und das Nasenklauenspiel, das verstehen Sie hier auch sofort, was ich als Johnny noch kleiner war, gespielt habe. Ja. Der ist übrigens, deshalb können wir jetzt so ungestört reden, Johnny hat ein Playdate, das heißt, er trifft sich mit einem Freund gerade.
Ja, aber was du sagst, es ist halt so komplett anders. Es lehrt einen auch sehr viel über die eigene Kultur. Zum Beispiel habe ich heute Morgen beim Laufen, da rannte ich in der Nähe eines Friedhofs vorbei, über Bestattungskultur nachgedacht. Es gibt ja hier auch diesen Monat des Hungry Ghosts, das Hungry Ghost Festival, wenn sozusagen die Toten in die Gegenwart zurückkehren und damit die bösen Geister einen nicht heimsuchen, besänftigt werden müssen. Es gibt Hell Money, also das sogenannte Höllengeld aus Papier, das verbrannt wird für sie. Es gibt Nachbildungen von Autos aus Papier, die dann auch verbrannt werden von ihren Häusern. Man stellt ihnen Essen hin, alles Mögliche an Leckereien, was sie schon immer mochten, und ist sozusagen bei ihnen. Und das ist irgendwie etwas, man feiert auch Feste für sie. Es gibt Konzerte und Opernaufführungen für sie während dieses Festivals, während dieses Hungry Ghost Monats. Und das ist irgendwie eine tolle Art, dachte ich, irgendwie mit seinen Toten umzugehen. Sie sind jährlich und immer wieder ganz präsent und die ganze Familie nimmt daran teil. Und das ist irgendwie, fand ich, etwas Fröhlicheres als zu Toten Sonntag auf den Friedhof zu gehen. Andererseits, sobald man von außen irgendwie die eigenen Bräuche betrachtet, ich glaube, da gibt es einfach auch sehr viel mehr in Deutschland als das, was man sonst so abtut oder gar nicht mehr beachtet, wenn man immer in Deutschland lebt.
Ja, du kriegst einen anderen Blick von außen auf die eigene Heimat. Und ich finde ja, ich habe ja immer gedacht, ich bin nicht typisch deutsch. Aber wenn du im Ausland lebst, merkst du halt doch, du bist halt doch sehr deutsch geprägt, also zumindest europäisch, oder?
Ja, manchmal kommt es auch völlig durch, dass man irgendwie nach anderthalb Stunden Warten aufs Essen in Indonesien dann doch mal irgendwie einen wütenden, hungrigen Anfall bekommt und sagt, wir haben aber bestellt und die sind viel später gekommen und die sind schon fertig mit Essen. Ups, das war aber jetzt sehr deutsch.
Ja, überhaupt. Glashart Nein sagt, deutlich seine Meinung, das ist ja was, das du hier überhaupt nicht tust.
Nee.
Also
Nein sagen,
um Gottes Willen.
Ja, da auch jetzt gerade die Recherche auf Bali war manchmal ein bisschen spannend, weil die halt sehr entspannt, tiefenentspannt sind, wie unser Helfer da sagt. Ah ja, ich dachte, wir fahren da einfach mal vorbei und gucken, ob der Interviewpartner da ist. Als wir dann da waren, war er natürlich nicht da. Aber es war jemand anderes Kompetentes da, der uns auch Rede und Antwort stehen konnte über die Vulkane. Und jetzt nochmal für alle, die nach Bali reisen wollen, fahren Sie, der Agung ist ruhig, es passiert nichts mehr.
Ja, ist auch ein spannendes Thema, finde ich, mit den Vulkanen. Ja. Es gibt ja, Indonesien ist ja das Land mit den meisten aktiven Vulkanen auf der ganzen Welt.
Darum wissen die Indonesier wirklich sehr, sehr, sehr viel über aktive Vulkane. Sie sind vielleicht nicht mit der besten Technik ausgestattet, aber sie haben die meiste Erfahrung. Und was dann der Vulkanologe am Ende aber sagte, war, ja, wir haben viele Daten gesammelt, wirklich mit allem Möglichen, seismologisch, pipapo. Aber jeder ist anders. Man kann wirklich nichts verlässlich sagen. Da sind die Vulkane wie die Menschen. Man weiß es nicht genau. So, ja, wir können noch mal schauen, was wir noch für Hörermails haben.
Ja, du hast die Mails da. Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Deshalb
okay.
Ich das nicht erkennen gerade.
Da gibt es eine Frage zum Thema Arbeitsalltag. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen, liebe Lynn Klocko. Dann gibt es Fragen zum Thema Essen. Aber da würde ich sagen, das machen wir nochmal in einem eigenen Podcast. Das ist nämlich ein sehr reichhaltiges Thema, tatsächlich auf den Food Courts, bei den ganzen Garküchen, genauso wie bei den Sterneküchen in Singapur. Da hat sich Holger auch sehr reingestürzt.
Ist das Thema hier Essen? Also, wenn du in ein Taxi steigst, fragt der Taxifahrer nicht, wie geht's, sondern was gab's zum Mittagessen? Also, Essen bestimmt alles. Das ist so, die Tische sind rund, man sitzt zusammen, man isst gemeinsam. Aber gut, jetzt bin ich eh schon drin. Wir machen da eine extra Folge. Wir nehmen unsere Hörer, würde ich sagen, mal mit in so einen sogenannten Food Court. Also das ist so ein Markt mit ganz vielen Essständen.
Mit kleinen Garküchen, wo die einzelnen Köche auf 2 Quadratmetern oder 4 Quadratmetern wahnsinnige Gerichte zaubern. Wenn Sie noch Fragen und Anregungen haben, Lob oder Kritik, schreiben Sie uns an podcast@ndr.de. Abonnieren Sie den Podcast. Empfehlen Sie uns weiter auf ndr.de/die Korrespondenten. Sie können uns auch runterladen.
In der ARD Audiothek können Sie uns auch runterladen.
Also den Podcast.
Ja.
Okay. Wir bleiben so lange hier und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag.
Sagen Holger Senzel
und Lena Bodewein.
Und Johnny Senzel war diesmal nicht dabei.
Lässt aber herzlich grüßen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Singapur. Ein Podcast von NDR Info.